Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Stabilität versus Mobilität. So erkenne ich den Übertrag von Assistenzen auf die Complifts. Und die besten PR-Songs für deinen nächsten Wettkampf. Schick uns jetzt deinen Trainingsplan oder Trainingsvideos für die 100. Folge als Link einer Plattform deiner Wahl an die Instagram-Handles aus den Shownotes.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Ich sitze hier mit meinen reizenden Co-Hosts aus Wien diesmal. Zuallererst in seiner wunderschönen roten Jacke, Mr. Conan Novak und
Hallo.
Berlin, Monsieur Maximilian Rabé.
Guten Tag.
Ja, wie geht's Ihnen heute an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen? Wir wollten ja nicht mehr über das Wetter reden, aber hier scheint die Sonne.
Hier regnet es richtig scheiße.
Ja. Was macht ihr zu Halloween, Leute? Seid ihr zu alt dafür? Zelebriert ihr das noch?
Ich habe keine Süßigkeiten hier am Start. Also kommt gar nicht erst her.
After Eight. Es gibt nur After Eight. Dann.
Hä, After Eight ist doch geil.
Boah, nein. Ja, Maxi wirklich ein Typ, der After Eight gut findet. Maxi, ja, Maxi holt sich dann noch so zwei Packungen Erfrischungsstäbchen Orange.
Ja. So Gelee-Bananen. Ja, Kinder, ich hab was für euch. Oh, was richtig lecker ist.
Also der Klassiker bei uns ist ja Mancherie. Das ist so das absolut Schlimmste, was du schenken kannst, was jede Oma ihrem Kind schenkt. Und ich weiß noch, mein Bruder hat mit seinen Kumpels das dann als Bestrafung eingeführt. Die haben irgendwie Mario Kart gespielt und haben gesagt, okay, jeder, der verliert, muss die Runde ein Mancherie essen. Und dann, nein, so schön vor Weihnachten, alle noch so Mancherie übrig.
Max hier auch jemand, der gerne dann noch ein paar Sahne-Mumus verteilt.
Was ist das? Das klingt nur geil. Das muss ich erstmal gucken, warte.
Die sind wirklich gut.
Falk, google das nicht.
Oh. ich werde arbeiten, leider. Also was heißt leider, ist eigentlich immer ganz lustig.
Habt ihr da Verkleidungspflicht dann?
Pflicht nicht, aber wir haben ein cooles Outfit. Also mein Coworker und ich. Wir ziehen uns beide eine schwarze Jogginghose, schwarzen Pullover an. Dann haben wir eine Skimaske drunter. Dann kommt da eine gelbe Warnweste dazu.
Und das Maschinengewehr und dann immer falsch.
Dann gehen sie als Louvre.
Und dann gehen wir als Louvre-Räuber.
Geil.
Ah, nicht schlecht.
Stark.
Ne, also wir werden auch Kostüme hier im Vereinstraining, ist schon angesetzt.
Und Achtung, Dad-Joke. Maxi geht als Streichholz.
Finde ich lustig.
Das ist kein Dad-Joke, das ist einfach Mobbing.
Nackig und der Kopf wird von alleine rot.
Okay, ja.
Das, ach so, ich dachte, weil Maxi so dünn ist.
Das dachte ich jetzt eigentlich auch, dass das die... Aber einer meinte irgendwie, ja, im Kostüm kann ich ja da nicht trainieren. Und da habe ich gesagt, wir hatten hier schon Glomander beim Kniebeugen. Also da war das kein Problem.
Okay. Ja, klingt gut. Was machst du, Falk? Machst du irgendwas? Macht ihr irgendwas?
Wir treffen uns morgen quasi zum Training, kostümiert gemeinsam, trainieren dann zusammen und essen hinterher noch ein bisschen was. Also, keine Ahnung, bestellen uns dann Pizza ins Gym oder so.
Geil.
Da kannst du ja jetzt schon dein Kostüm droppen. Das kommt ja dann erst.
Ja, es ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob die Leute mit der WWE konform sind oder.
Ich wusste, ist das schon als Kane oder was?
Habe ich erst überlegt, aber noch da eine Maske zu kriegen. Nee. Wenn dann der alte Kane mit Maske. Nee, als The Fiend gehe ich.
Keine Ahnung. Ja.
Ich habe hier die The Fiend-Maske.
Der hatte so lange Haare, ne? So auf einer Seite. So Dreads.
Genau. Ja, genau. Und hab mir noch so ein Maler Onesie gekauft und da machen wir noch so irgendwie Fake Blut drauf und sowas und dann hab ich hier noch so einen großen Gummihammer und dann
gehst schon mit einem Klappstuhl rum und jeder, der nicht ordentlich beugt,
der kriegt auf die Schnauze.
Ja. Darf ich eigentlich 2,5 Kilo mehr nehmen?
Apropos WWE, ich hab wirklich jetzt einen absolut geilen Song in der Playlist, der immer mal in die Rotation reinkommt.
Warte. Ich will raten.
Saturday Night.
Ich will raten. I Walk Are Alone von Batista.
Okay. Nein. Es ist von Edge.
Oh ja, brutal. Ja. Metalingus.
Metalingus geht so hammerhart, wirklich.
Alter, das ist wirklich
das,
okay.
Das ist ein brutaler Song.
Ich sage Top 2 beste WWE-Songs aller Zeiten.
Ist wirklich.
Aller Zeiten. Ist, und zwar mit weitem Abstand.
Was sagst du, ist Top 1?
Also Tied at One eigentlich. Und zwar ist es This Fire von Killswitch Engage. Das ist der alte, das ist die alte CM Punk Entrance von 2006. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Dazu hat dann jemand letztens wirklich spot on seinen dritten Deadlift gemacht und das war wirklich sehr krass. Da kriege ich immer Gänsehaut bei sowas. Ich finde auch, wir brauchen mehr heftige Entrances auf Powerlifting-Wettkämpfen. Also gute, nicht so, keine Ahnung, Alter. Also jetzt, letzte Woche war wirklich viel Schrott dabei. Ich spreche vom Bending Bars. Guter Wettkampf übrigens. War ein sehr guter Wettkampf. Hat bei uns im Gym stattgefunden.
Aber die Musikauswahl, Leute.
Aber manchmal Musikauswahl, wirklich, da frage ich mich.
Ich muss dazu sagen, mein neuer Bank, absolut PR-Song, ist jetzt einfach von Aerosmith, Dream On. Ich weiß nicht, wieso. Das ist eigentlich sonst nicht so mein Vibe für irgendwelche PRs. Da brauche ich schon eigentlich ein bisschen was Härteres. Aber, ey, das hat mich so beflügelt jetzt, die letzten Bank-Sessions. War insane.
Hörst du da, jetzt einfach weiter über Musik reden, weil cooles Thema. Es gibt eine 2007er, ich glaube, für Guitar Hero haben die das dann nochmal neu recorded. Das gibt's aber, oder gab's nur auf YouTube, müssen wir mal gucken. Und da ist Steven Tyler halt schon mal ein bisschen älter und hat nicht mehr diese Babystimme, sondern etwas rauchigere Stimme. Und ich finde, die Version ist noch mal krasser.
Nee, ich höre die 1973er Version vom Album. Ah ja,
nee, genau, das wollen wir nicht. Wir wollen die 2007er.
Das sind immer die geilsten Leute, die sagen, ja, ich will mal einen Song reinmachen, aber den gibt's nicht auf Spotify. Ich mach mal schnell ein YouTube-Video an, mach alles kurz Pause und dann, ich mach erst Pause und dann suche ich's raus. Und dann kommt Werbung und dann kommt
die Song. Die gibt's aber auch nicht auf YouTube. Die habe ich nämlich letztens
Soundcloud
gefunden auf so einer koreanischen App, die heißt Bongtiwao. Und da musst du, wenn du die App startest.
An alle KoreanerInnen, bitte sagt uns mal, was das heißt.
Ja.
Und wen Koda gerade beleidigt hat.
Passend dazu muss ich natürlich auch sagen, hat meine letzten Bank-Sessions beflügelt. Und Leute, ich habe einfach nach 2,5 Jahren ein Bank-PR gedrückt. 2,5 Jahre hat es gedauert für ein Single-PR.
Und wovon sprechen wir jetzt gerade gewichtsmäßig?
Achso, ich habe 165 gedrückt.
Nice.
Ja. Ja, ja.
Das ist ja jetzt eine richtig solid Bench.
Ja, oder? Also, das ist schon jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Hat sich auch an dem Tag angefühlt, als würde ich 170 drücken können, muss ich ehrlich sein.
Die sah noch echt aus, als wäre da noch Luft. Also, das ist ja auch richtig geil, wenn man mal so ein Plateau durchbricht und dann merkt, was funktioniert, ne?
Ja, ja. Hab auch jetzt über diese letzten 2 Blöcke irgendwie 10 Kilo auf mein Bank-Triple gepackt, was auch insane war eigentlich.
Und weißt du jetzt, wie der Fuß macht?
Maxi, was ist das für ein Storytelling?
Nee, aber das ist doch wirklich eine Frage, ob du was gelernt hast mit Fußdruck und ob sich was geändert hat.
Also, die Leute wirklich gerade einfach, hä?
Was macht der Fuß, Kunder? Was macht der Fuß?
Worauf Maxi sich hier bezieht, ich war gestern in einem Call mit meinem Coach und wir hatten dann so ein bisschen über das Thema Deadlift gesprochen und über die Fußposition und dass man sehr stark sieht, wie ich irgendwie so ein bisschen aktuell zu viel wegziehe, zu wenig wegdrücke und das sieht man nämlich immer ganz gut dann so an meinem Bein, dass das so ein bisschen nach außen rotiert jedes Mal. Und das wollen wir halt nicht. Wir wollen ja eigentlich diesen Push haben und den finde ich irgendwie gerade noch nicht so ganz. Und deswegen probieren wir da so ein paar andere Sachen gerade mal, was den Fußdruck angeht und wie ich mich hinstelle. Und das war aber nur lustig, weil er hat dann so gesagt, ja, du musst dir das so und so vorstellen. Ah, warte. Und er zieht dann einfach so ein Skelettfuß her, das was irgendwie auf seinem Schreibtisch steht.
Endlich kann ich den
steht.
Fuß benutzen.
Fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig, dass plötzlich dieser Fuß einfach gespawnt ist.
Wir haben ja auch so eine kleine Deadlift-Entdeckung gemacht, ich und Falk irgendwie genau parallel, ne? Ja, ich erzähle das so, Falk ist so, ey, ich habe so ein neues Ding beim Deadlift, ich glaube, das vorher nicht mal gecheckt, was falsch läuft bei den Athleten oder wie ich ihnen das erklären kann oder und dann, ja, jetzt habe ich aber so ein Ding und Falk auch, willst du mich verarschen? Genau, das habe ich jetzt letzte Woche auch gedacht. Und zwar, mir wurde immer attestiert bei meinem Deadlift, dass ich zu quaddominant das mache und zu wenig Hüftstreckung.
Und jetzt, Kona, wie behebt man das?
Nochmal, du machst.
Ich drück zu viel aus den Beinen oder ich will zu quaddominant den Lift hochbringen und benutze zu wenig Hüftstreckung. Das war so das Thema. Und ich konnte damit nur erstmal nicht so richtig. Also ich habe gedacht, okay, Hüftstreckung, oben mehr durchstrecken, keine Ahnung. Aber Praxis, also es ist dann aus Versehen passiert. Ich hatte bei einem Lift so ein richtig, dass die Beine viel zu schnell nach hinten geschossen sind und dann halt, ja, wirklich Hip und Knie-Lockout komplett off waren, so nach dem Motto, viel zu früh die Knie ausgelockt, ne, und dann zieht man halt die Hälfte so nach hinten hoch, du weißt, was ich meine. Und dann habe ich gedacht, okay, das war letzte Session, also da habe ich dann auch gemerkt, so, nee, das geht ja gar nicht so, da muss ich jetzt mal mich konzentrieren, die Knie mehr vorzulassen. Und als ich das gemacht habe und dann gesagt habe, okay, jetzt mach doch mal, was er sagt, dann versuch mal mehr nur die Hüfte zu strecken, da hat es für mich extrem eingeleuchtet, weil wenn man sich so den Deadlift von der Seite anguckt, ne, dann hast du ja theoretisch zwei Gelenke, Knie und die Hüfte, und du willst beide strecken. Mhm. Aber damit beide sich gleichmäßig strecken und diese Parallelverschiebung kommt, habe ich gemerkt, zumindest bei mir, dass man sich eigentlich nur darauf konzentrieren muss, die Hüfte zu strecken, kraftvoll, also als wäre das ein Scharnier, ne, Oberschenkel, Oberkörper. Und damit die sich aber kraftvoll strecken kann und das Gewicht dabei nach oben geht, muss man das Knie einfach fixiert in Position lassen. Das geht dann, natürlich muss es irgendwann ein bisschen aus dem Weg gehen, das passiert von alleine, aber dass da einfach so ein Offset ist zwischen, wie sieht's aus und wie fühlt sich's an. Und wenn ich einfach nur dran denke, Knie bleiben da, wo sie sind, damit die Hüfte sich wie so ein Scharnier öffnen kann und die Hüfte halt nach vorne an die Bar kommt, bumm, auf einmal komplett funktioniert. Daraufhin alle Deadlift-Videos von meinen Dings nochmal angeguckt, von meinen Trainees, die dann immer so gestruggelt haben und wo ich selber nicht so genau wusste, was läuft da jetzt falsch. Und bei allen gesehen, dass einfach die Knie zu früh nach hinten schießen. Mhm. Und das macht ja auch total Sinn, weil viele kriegen halt diesen Legpress-Cue, den gebe ich halt natürlich auch. Wenn du aber auf einer Legpress sitzt, passiert ja genau das. Du streckst halt einfach nur die Knie durch und das machen die dann halt oft, ne? Und das ist auch am einfachsten, erstmal die Knie zu strecken und dabei die Hantel hochzuheben, aber dann struggelst du halt mit einem Lockout oder fällst nach vorne, nach hinten, je nachdem, ziehst dann mehr nicht rein. Und ja, jetzt cue ich gerade sehr viel, dass die Leute sich einfach nur noch drauf konzentrieren sollen, die Hüfte wie so ein Scharnier zu öffnen. Und die Knie einfach also dagegen anzukämpfen, dass die Knie nach hinten schießen vom Boden. Und seitdem ich das mache, habe ich auch viel mehr verstanden, warum viele sagen, Sumo und Convi ist halt beides Deadlift. Für mich war immer, Sumo ist halt so anders von Convi, dass es mehr fast schon wie ein Squat ist, als wie ein Deadlift. Also es hat für mich mehr Gemeinsamkeiten zu einem Squat als zu einem Convi fast. Aber jetzt habe ich verstanden, warum ich das so gedacht habe. Und das hat sich jetzt geändert, finde ich.
Okay. Ich muss mir das mal visuell irgendwie anschauen. Glaube ich.
Ich glaube auch ganz ehrlich, also wenn man ganz guter Heber ist, ich glaube, Kona, du machst das sowieso extrem intuitiv.
Deswegen,
ja. Also ich würde es vielleicht gar nicht ganz so extrem machen. Ich würde schon sagen, dass man sich darauf konzentrieren sollte, die Hüfte gegenzuschieben, also auch gegenzustrecken, gegen den Leg Press, weil man sonst halt, wie du schon gesagt hast, ne, einfach so nach hinten sich wegschiebt. Und was aber dieses Scharnierverfahren so ein bisschen als Gefahr birgt, und das hatte ich auch, ist, dass dann die Beine kaum was machen und dann nur noch so man versucht eigentlich einen Stiff-Leg RDLs mit Knien vorn zu machen. Und das, also hatte ich auch bei einigen AthletInnen schon, und musste dann da wieder gegenregulieren. Das muss schon ein bisschen eine homogene Symbiose sein aus diesen verschiedenen oder aus den beiden Faktoren. Man muss es aber eigentlich einfach nur lernen, sehr gut zu timen. Und ich glaube, dass die meisten halt auch durch diese Idee, ich muss jetzt meinen Fokus komplett auf die Beine und auf die Kniestreckung legen, dann vergessen, ihre Hüfte und ihren Oberkörper im gleichen Winkelverhältnis zu halten, beziehungsweise dann da vielleicht sogar die entsprechenden Anpassungen zu machen, eben dahin, dass man unterwegs schon mal eine leichte Hüftstreckung durchführt, statt das vielleicht zu sehr flektiert zu lassen und dann den Oberkörper so, naja, fast parallel nach oben zu verschieben, sodass der parallel zum Boden ist und dann einfach nur noch hochkommt. Das wäre natürlich eher problematisch, Aber ja, dann einen guten Mittelweg finden und sich mehr drauf zu konzentrieren, die Knie und Oberschenkel nach vorn zu drücken oder in Position zu halten, statt die einfach nach hinten oben rauszuschieben.
Also ich glaube, deswegen checken aber viele Leute dieses Geduld vom Boden nicht. Die wissen nicht, okay, die warten dann einfach unten oder machen alles, was sie machen, nur langsamer. Aber
ja, stimmt.
Ich glaube, was es ist, ist halt dagegen ankämpfen, dass einfach deine Knie zu früh zurückschießen. Und was du meinst, Falk, ich weiß genau, was du meinst, das ist, wenn man die Hüfte jetzt wie ein Scharnier sieht und man will das öffnen, und wir sagen jetzt in dem Fall, okay, damit die sich halt kraftvoll öffnen kann und die nicht verpufft, die Kraft, muss das Knie, muss halt eine Seite des Gelenks halt da bleiben, wo sie ist. Weißt du, weil sonst öffnet sich die Hüfte, aber indem halt die Knie nach hinten schießen und du willst ja eigentlich die Hüfte nach vorn bringen und das ist der oberen Teil dann nach oben. Und ich glaube, das ist der zweite wichtige Part, dass viele versuchen, die Hantel zur Hüfte zu bringen, anstatt die Hüfte halt vor zur Hantel zu schieben. Ne? Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied zwischen Push und Pull. Wenn Leute so denken, ich hebel das nach hinten, das Gewicht zu mir ran, anstatt wirklich zu sehen, okay, mein Nacken muss nach oben gehen und meine Hüfte muss nach vorne, bang the bar. Also das sind dann immer die zwei Cues, die ich dann in Kombination gebe. Ne? Also Hüfte nach vorne strecken, das Scharnier, bang the bar und dann Knie in Position lassen und zumindest gegen ankämpfen, dass es zu früh zurückschießt. Ne? Aber muss halt die Leute da abholen, wo sie sind und was sie schon intuitiv richtig machen und was nicht. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Aber was ich bei diesem Bring die Hüfte zur Stange-Cue mal ganz kritisch finde, ist aber auch, dass du dich dann sehr, oder man neigt dazu, sich zu tief abzusetzen. Weil das ist so, ich muss die Hüfte da jetzt vorbekommen. Wie bekomme ich die vor? Ich kann sie ja nicht einfach nach vorne schieben. Das heißt, ich muss einfach mich tiefer absetzen, weil so kriege ich sie näher. Und das, finde ich, kann auch genau das Gegenteil dann bewirken.
Meinst du, dass man einrundet? Weil ich sehe gerade noch nicht, wie von tiefer reinsetzen.
Ne, du setzt deine Hüfte einfach tiefer nach unten ab.
Achso, du meinst aufrechter so in der Startposition schon.
Richtig, du zwingst dich so aufrecht zu sein, weil du sagst, ich muss ja die Hüfte zur Stange bekommen. Und dadurch verlierst du dann unten eigentlich sehr oft das Positioning, weil selten kann man diese Position aufrechterhalten, in der du dann sagst, da ist jetzt meine Startposition. Das ist dann selten auch die Position, aber die stärkste Position ist.
Ja, safe, das ist halt eher ein Lifting-Cue als ein Setup-Cue, auf jeden Fall. Also finde ich aber auch interessant, ne, wie man dann doch rangeht und wie man die Leute da abholt, wo sie sind, dass dann das oft immer ein bisschen unterschiedlich ist. Gibt bestimmt da noch den instruktivsten Weg. Also ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ich habe immer so mehrere Iterationen, wie ich irgendwie einen Lift beibringe, aber das ist gerade noch sehr, sehr im Wandel, habe ich das Gefühl.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also bei mir switcht es auch, keine Ahnung, vierteljährlich mal durch, weil sich auch so meine Fokuspunkte ein bisschen verändern und ich mir denke, na gut, wenn man das gleich von Anfang an gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich so ein bisschen besser geworden. Und wenn man dann neue Leute kriegt, dann versucht man denen halt beispielsweise das jetzt mit den Knien so ein bisschen beizubringen. Ich finde es aber ganz lustig, wenn wir hier so Sachen erzählen, wie Kona gerade, ne, wenn man denen sagt, bring die Hüfte zur Hantel, dann setzen die sich zu tief ab, dass das einfach jeder kennt. Also dass jeder offensichtlich mit diesem Problem dann an einem gewissen Punkt zu kämpfen hat. Und ich frage mich dann halt immer, also entweder wählen wir als Coaches dann alle dasselbe beschissene Wording, was halt immer dazu führt, dass die Leute sowas machen. Kannst ja sicherlich einfach durch die Coaching-Teams überall mal durchgehen und stichprobenartig mal testen, wer das wie macht oder mal nachfragen, ob man so alte Videos hat. Und jeder wird es sicherlich so gemacht haben, mal sich zu tief abzusetzen und dann leidet da die Startposition drunter. Und da frage ich mich halt immer, wie kann man das vielleicht ein bisschen präventiv verhindern? Ja, aber dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Das war jetzt einfach nur so eine offene Frage, die ich in den Raum geworfen habe.
Ja, da meistens denke ich. Oh, sorry, mach du.
Meistens funktioniert das ja auch dann mit leichtem Gewicht. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Secondary Tag hast, wo du sagst, ich heb jetzt hier pausiert, keine Ahnung, Vierer, aber die sind vielleicht, also ne, so als 300 Kilo Heber hebst du dann vielleicht so um die 220 rum, dann funktioniert das auch noch gut, aber du kannst es halt dann 100% mit schwererem Gewicht nicht aufrechterhalten. Das ist halt wirklich einfach so.
Ja, da bestraft sich halt nicht so, ne? Und dann
Ja, voll, voll.
Knallt das halt rein, wenn du an deinem Topweight bist und dann fragst du dich, warum geht's eigentlich hier die ganze Zeit zurück?
Das ist so wie mit, wenn du jemanden hast, der High Reps hebt, prinzipiell richtig geil, aber da musst du, finde ich, ultra stark aufpassen, dass du nicht einfach schlampig hebst, weil bei Siebenern kannst du ja wirklich so halb hinrotzen, da musst du nicht so einen krassen Slackpull machen, da musst du nicht unbedingt, sag ich mal, dich in die perfekte Startposition reinsetzen, da kommst du auch völlig weg, wenn du einfach ein bisschen, ich sag mal, mit schlechterer Technik hebst, aber das rächt sich dann halt am Primary und deswegen ist gerade so High-Rep-Heben ultra, ultra, ultra schwer, finde ich, weil da darf man auch nicht so reingehen mit diesem Mindset, boah ja, ist jetzt ein Secondary, ist leichtes Gewicht, hebt da jetzt einfach so ein paar Reps und macht die so Back-to-Back ein bisschen weg und Bracing ist nicht so wichtig. Das ist schwer. Finde ich extrem schwer.
Du kannst ja total gut nutzen, um dir auch schlechte Technik wieder anzugewöhnen, ne? Also, voll. Weil du kommst halt damit durch bei leichten Gewichten. Und ich hatte mal so einen Aha-Moment bei einem Schlagzeuger, Matt Gasker. Der hat auch gesagt, wenn du übst, lernt ja dein Unterbewusstsein die Bewegung, aber das lernt auch die Bewegung, wenn du halt das schlecht übst. Das heißt, das kannst du eigentlich noch besser auf Powerlifting zu übertragen. Mit jeder Rap, die du schlampig machst, machst du eine Rap wieder, gleichst du wieder aus, wo du deinem Körper gute Technik beigebracht hast. So. Und wenn du das so siehst, ist es schon hart, ne? Dann hat das auch einen Grund, warum man eigentlich bei jeder Technik Fokus reinbringen soll, damit der Körper die richtigen Bewegungsmuster mehr gemacht hat als die schlechten Bewegungsmuster.
Ja, ist was dran.
Habt ihr oft das Problem, dass Leute unter den Cues manchmal vergessen, stark zu sein? Also, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber dass Leute dann, wenn du versuchst, was Neues oder eine Technikanpassung zu machen, sie ihre Technik komplett verwerfen und nur noch diese Anpassung versuchen durchzusetzen. Habt das bei ein, zwei oder vielleicht auch drei Leuten, denen das extrem schwerfällt, die auch aber darum wissen, ne? Und das ist, wenn ich immer so ein bisschen struggle, wie man das, also klar, man sagt dann halt, ey, mach bei deinem Topset nur so, was schon hängen geblieben ist, üb das bei deinen Backoffs und Warmups eher. Aber es fällt schon manchmal auf, dass dann den Leuten schwerfällt, versuchen, mit diesem Cue stark zu sein, anstatt nur den Cue perfekt zu erfüllen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich weiß, in welche Richtung das gehen soll. Ich habe ja schon ein paar Mal Stories erzählt von Leuten bei mir im Team, die so ein bisschen übererfüllend sind, zumindest langfristig. Nicht so super temporär, aber dann so mit der Zeit. Beispiel ist eine Athletin, macht jetzt erstmal kein Name-Dropping. Sie weiß, glaube ich, schon, wenn sie gemeint ist. Die hatte eine Zeit lang in ihrem Beuge-Setup so vorne, bevor sie angefangen hat, dann in die Abwärtsbewegung zu gehen, war sie extrem aufrecht. Also Becken ganz, ganz stark untergeschoben und aufgerichtet, Knie überstreckt und stand halt wirklich da, einfach wie eine Kerze. Und da habe ich dann gesagt, hier, versuch mal, so ein bisschen Winkel reinzubringen. Ne? Nicht, dass du jetzt super vorgelehnt bist und nicht, dass du jetzt schon eine Viertel Kniebeuge gemacht hast, aber einfach, dass du, ne, man kennt es ja, wenn die Gelenke so super durch- oder überstreckt sind, dass man dann so reinklickt in die Beuge. Mhm. Ich hoffe, man versteht ungefähr, dass was
die
ich
Gelenke sie erstmal so anlocken müssen von...
Genau, ne, dass sie dann so in den ersten Zentimeter oder in den ersten Zentimeter so reinschnippt, reinfällt. Mhm. Und das wollte ich damit dann halt so ein bisschen verhindern. Und dann hast du gesehen, so in der ersten Woche fiel ihr das total schwer, in der zweiten Woche fiel ihr das ein bisschen leichter und dann so dritte, vierte, fünfte Woche, die man das dann gemacht hat, ist es halt immer mehr zu einer super starken Vorlage geworden. Ne? Der Winkel in der Hüfte immer kleiner geworden, ne? Also immer stärker gebeugt, Knie immer weicher. Und dann hast du gesagt, hier, ja, ich habe das zwar gesagt, aber wir wollen jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung. Und dann so, ja, aber du meintest doch, ich soll hier die Hüfte mehr beugen. Ja, aber das haben wir sind jetzt schon zu weit irgendwie. Und ja, also sowas habe ich relativ häufig. Und dann aber auch das, was du sagst. Ne? Dann sagt man...
Du hast ja auch genau das Gegenbeispiel bei manchen Athleten, wo du halt versuchst, eine Änderung reinzubringen und dann irgendwann nach der dritten Woche scrollst du zurück und sagst so, hä, du machst gar nichts anders, bitte, du musst noch ein bisschen versuchen und andere übererfüllen dann vielleicht ein bisschen, aber ich denke mir manchmal, das ist auch vielleicht, also vor allen Dingen dieses Übererfüllen ist vielleicht auch einfach noch so ein bisschen ein Anfängerstatus, also jetzt nicht als Diss oder, Aber das geht ja jedem so, oder? Dass man mal angefangen hat, in den einen Extrem zu verfallen, dann ändert man das, fällt ins andere und dann halt dieses Feingefühl über die Zeit aufbauen, ne? Wo ist denn halt der Mittelpunkt?
Ich bin da ja selber auch extrem anfällig für, ne? Ich nehme mich da ja überhaupt nicht raus. Ganz oft, also Bank ist bei mir da irgendwie so ein Lift, der sehr anfällig ist. Wenn ich so versuche, kleine Änderungen vorzunehmen, dann mache ich die halt immer weiter, bis es dann halt eigentlich übererfüllt ist oder in die negative Richtung geht. Also ich damals, als ich angefangen habe, mit stärker abduzierten Oberarm zu drücken, also den Tack mehr rauszunehmen, dass ich halt immer weiter zum Hals gewandert bin. Ne? Also immer weiter und dann irgendwann war es halt so weit oben, dass du die Handel nicht mehr kontrollieren konntest und dann fragst du dich so, ja, warum ist das denn jetzt auf einmal so schwer die letzten Wochen?
Ich hatte genau dann, den Fall gerade bei einem Athleten, der extrem getackte Arme hatte und ich ihm gezeigt habe, nee, guck mal, pass auf, lass die unter der Hantel. Und jetzt hat er mir beim letzten geschrieben so, ja, ich habe auch richtig versucht, so näher zum Hals abzulegen und du siehst einfach, wie er so komplette Guillotine-Press macht.
Ja,
du bist viel zu weit jetzt in das Extrem gegangen. Aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu wahrscheinlich. Ne? Man muss halt nur merken und einem bewusst sein, dass es meistens so ein Rumpendeln um den perfekten Mittelpunkt ist.
Ja, Maxi und ich haben uns in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie man so Assistenzen wählen sollte und überlegen ja die ganze Zeit, wie man diese Einordnung von 10er Leg Extension hin zu einer Kniebeuge machen kann. Also wie ist die Verbindung da? Und haben uns da letztens so ein bisschen mehr mit den Themen, ja, Stabilität, Mobilität auseinandergesetzt und wurden da zu dem Entschluss hingeleitet, dass einbeinige Übungen tatsächlich sehr, sehr guten Übertrag auf die Beuge hat. Und Kona, da wollte ich dich mal fragen, wie sieht es bei dir aktuell so im Programming, in deiner Programming-Tendenz aus? Wie handhabst du das mit Übungen wie Split Squats, oder Walking Lunges oder solchen Geschichten? Wie ist da die Lage?
Ich glaube, ich habe noch nie Walking Lunges geprogrammt, muss ich sagen, außer in einem Warm-up. Erstmal.
Okay.
Also wir reden jetzt hauptsächlich über Beinassistenzen.
Ja,
da geht jetzt zumindest der erste Teil so ein bisschen hin.
Genau, ja. Genau. Das ist jetzt so erstmal der Fokus. Ich denke, das wird sich sicherlich auch irgendwie dann langfristig für Oberkörper-Movements, also sprich Bank, eröffnen. Aber ja, jetzt erstmal so der Fokus auf dem Unterkörper.
Ich muss sagen, ich suche eigentlich immer, also ich denke mal, so die meisten, der Median beugt zweimal die Woche. So.
Mhm.
Ich muss sagen, da habe ich es eigentlich immer so, am Secondary-Tag ist irgendein Quad-Movement noch drinne, sei es jetzt irgendeine Hack-Squat, irgendeine Leg-Press oder sonst was. Bezüglich so Single-Leg-Sachen, die habe ich eher drinne als, also wenn wir so ein bisschen Positioning-Sachen bearbeiten. Weil ich finde, da sind einbeinige Sachen doch einfach immer nochmal besser, weil du dich einfach auf ein Bein natürlich konzentrieren kannst, aber kannst auch, finde ich, qualitativ ein bisschen geilere Workload verrichten. Und das ist dann wirklich eher so Richtung viel Front Foot Elevated Split Squats. Also jetzt gar nicht mal so Bulgarian Split Squats an sich, sondern eher so Front Foot Elevated Split Squat Sachen, weil man natürlich da auch in eine sehr gute Tiefe kommen kann, wie es in der Beuge halt ist. Das sind so Single Leg Leg Press Sachen, wenn jemand eine gute Leg Press hat. Wenn es jetzt so eine Standard, also so eine Hammer Strength 45 Grad Leg Press ist, bin ich jetzt nicht so der Ultra-Fan von.
Was würdest du für Single Leg da präferieren?
Ich präferieren nichts von beidem, weil ich finde, die beiden Übungen, wenn du jetzt eine Leg Press und einen Split Squat so hast?
Nee, ich meine, also welche Leg Press würdest du für eine Single Leg Leg Press, also welcher Typ?
Ich finde gerade so bei Single Leg Sachen eigentlich immer welche geil, die so ein bisschen horizontaler gehen. Die horizontaler gehen, die irgendwo in Richtung Pendulum gehen, also wo du es so ein bisschen, ne, so pendelmäßig drückst. Jetzt habe ich natürlich das von Hammer Strength gesagt, aber die haben auch eine geile Single Leg Leg Press, die tatsächlich in sehr vielen Gyms rumsteht. Also ich habe recht viele Athleten, die so in gerade so Clever Fits und sowas, ist die sehr, sehr oft, dass die wirklich, die ist so einbeinig und geht so ein bisschen waagerecht leicht nach oben.
Aber was heißt einbeinig, dass du die quasi, du kannst die gleichzeitig mit beiden Beinen machen, aber sie sind halt isolierte Lasten an jedem Bein oder
wie? Das sind wie so zwei freistehende Schwinger. Schwingarme.
Die Freischwinger.
Genau.
Freischwinger Gold. Schau, Callback zur letzten Folge.
Und da muss ich echt sagen, finde ich lustig, oder? Dass die. Das finde ich lustig, dass die auf jeden Fall so viel in Gyms steht. Ja, kommt halt echt sehr drauf an, worauf man gerade arbeiten oder an was man gerade arbeiten muss. Weil ich finde zum Beispiel, gerade wenn du viel Probleme hast mit so Internal Rotation Sachen, in der Kniebeuge so ein Split Squat, so ein Front Foot Elevated Split Squat ist richtig geil, weil da kannst du viel, viel besser daran arbeiten, wirklich das Knie so in Line mit deinem großen Zeh zum Beispiel zu lassen und das nicht so über die Außenkante zu drücken, solche Sachen. Und deswegen ist für mich trotzdem immer so Leg Press Sachen, ich will nicht sagen eine klassische Bodybuilding Übung, aber geht schon mehr in die Richtung Bodybuilding-Assistenz
generell als
Positioning-Assistenz. Beides.
Ach, du meinst aber im positiven Sinne, so Bodybuilding für...
Okay, voll. Also ich absolut. Dachte, ja, so, wie gesagt, eine Leg-Press oder Hack-Squat, je nachdem, was halt zur Verfügung steht, hat eigentlich jeder irgendwie irgendwo im Plan. Was ich dann auch manchmal habe, zum Beispiel, dass jemand... Sein Secondary, ich sag jetzt mal, Montag ist und der Primary ist am Freitag und da sind dann halt ein paar Tage dazwischen und am Mittwoch ist dann meistens immer irgendwie was zum Heben zum Beispiel, aber dass man am Mittwoch dann nochmal sowas macht wie ein Split Squat oder so eine leichten Satz Hack Squat, dass man einfach nochmal die Quads so ein bisschen durchbewegt, weil da geht gerade so ein bisschen der rote Faden hin in Richtung: Meine Quads fühlen sich dadurch, oder die Beuge fühlt sich dadurch am Freitag sehr spritzig an oder am Primary sehr spritzig an, weil du einfach zwei Tage vorher schon mal noch irgendwas durch die Quads durchbewegt hast. Ähnlich natürlich sowas wie in einem dritten Beugetag, dann wenn du sagst, du machst ein bisschen Hyper oder sonst was, was richtig leicht ist, einfach, dass du was durchbewegst. Aber da fange ich dann erstmal wirklich mit den unspezifischsten Sachen an und je nachdem, ob man dann was braucht, ist dann noch ein bisschen spezifischer der Weg. Aber das habe ich eigentlich bei selten.
Würdest du da auch was Einbeiniges probieren, so um die Quads zu primen, damit du ein bisschen mehr Dampf aus unten hast? Oder ist dann da schon eher so die Wahl, sollte schon Squat-Movement sein und eher beidbeinig?
Nee, da ist, glaube ich, genau der richtige Moment, dass ich da eher zu Single-Leg-Sachen tendiere. Also da sind es wirklich eher so Sachen, die wirklich Single-Leg fokussiert sind. Da geht es ja auch nicht drum, da irgendwie was zu einer extrem hohen Intensität zu machen, sondern da geht es viel einfach nur um Bewegung, einfach durchbewegen. So.
Ich hatte, glaube ich, mal irgendwelche Goblet-Squats oder so, ist jetzt wieder beidbeinig, aber ich hatte das Gefühl, das hat zu wenig Übertrag gehabt. Und ich glaube, darauf wollte Falk ja auch mit der Frage raus. So hat, siehst du da krass den Übertrag? Also ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben hier ein Fußdruckproblem oder irgendwie zu wenig Internal Rotation. Wir machen jetzt zum Beispiel einen Front Foot Elevated Split Squat. Hast du dann oft das Gefühl, oh ja, das sehe ich jetzt auch in der Beuge? Also auch diese Bestätigung irgendwann, das hat sich gelohnt? Weil es gibt ja so ein überarchendes Thema, was da drüber steht. Nämlich, dass man viele Sachen so ein bisschen dogmatisch verschreibt, weil, okay, da braucht man ja, zum Beispiel, also klassisches Beispiel, wo wir jetzt viel nachgedacht haben, seine Bank ist nicht gut, er ist aber auch ein Hänfling so, oder eine Hänfling, Line?
Helfline.
Helfline ist sehr gut, sehr gutes Wording.
Und du siehst einfach, da muss mehr Muskel rauf, ne? Also gibt's zwei Sätze Hypertrophie. Und dann kontrolliert man dann nochmal, ob das den Übertrag gebracht hat, beziehungsweise man erwartet, okay, ich gebe jetzt mal 2-3 Sätze mehr, da erwarte ich jetzt einfach, dass dann die Brust wächst und dass ich dann auch mehr Dings sehe. Aber oft checkt man das dann gar nicht mehr. Auch so nach dem Motto, dass ich bemerke, ich gebe jemandem mehr Brusthypertrophie und denke so, oh, irgendwie ist da eben gar nicht so richtig was passiert in dem Banksingle. Aber ich frage mich dann auch gar nicht, hat das denn überhaupt seinen Zweck erfüllt? Hat er denn wirklich jetzt mehr Brustmuskulatur aufgebaut? Sehe ich das irgendwie? Er hat zugenommen und weißt du, was ich meine? Oder hat er nochmal gecuttet und dann war aber auf selben Gewicht der Bauchumfang geringer? Also er muss mehr Muskelmasse jetzt haben. Und das frage ich mich auch bei diesem Stabilitätsmovement, wo man davon ausgeht, das verbessert es dann, aber sieht man das dann wirklich in dem Kopf, überprüft man das dann noch?
Also erstmal zu dem Ding mit der Chest Press, das finde ich gut, dass du es sagst, weil ich glaube, dadurch, dass wir ja alles so in Blöcken planen, hat man manchmal so diese Wunschvorstellung, ich plane jetzt gerade 2 Blöcke Chest Press mit rein. Das heißt, der kriegt dann dadurch 10% mehr Brustmuskulatur und das können wir natürlich ideal umsetzen in einer krasseren Bank. Aber wenn man es mal so von einem weiteren Kontext her betrachtet, Alter, wie lang dauert Muskulaturaufbau? Also das ist gerade jetzt bei solchen Sachen, wir brauchen jetzt, wenn du sagst in der Bank, ey, wir machen jetzt mehr Trizeps und mehr Brust und vielleicht noch mehr Schulter, weil wir brauchen dickeren Oberkörper, dann reden wir ja da trotzdem von einem extrem langen Zeitraum. So, das ist jetzt nicht mit 2-3 Trainingsblöcken mal gemacht. Und deswegen, das sollte man natürlich schon optimalerweise irgendwie überprüfen. Natürlich so der erste Driver wäre natürlich Bodyweight. Klar, wenn jetzt das Bodyweight auch hochgeht irgendwo und du machst von mir aus qualitativ gute Chestpress Accessory und gute Trizeps Accessory, kannst du schon natürlich davon ausgehen, wenn auch da eine Load Progression über ein paar Wochen, Monate stattfindet, dass sich da was tut. Aber ich glaube, man hat da so diese Wunschvorstellung, ja, wir machen jetzt 2 Sätze mehr Chest Press für 8 Wochen. Das heißt, wir haben jetzt, können die Muskelfasern, die wir gerade aufgebaut haben, optimal in die Bank reinbringen. Aber das muss man so aus dem Kontext, da muss man so weit rauszoomen, glaube ich, dass man da wirklich sagt, ja, passt. Das ist halt, also ich sag mal so lange muss man erst beim Coaching bleiben, so, weißt du, was ich meine? Dieser Zeitraum.
Okay, dann aber Gegenfrage. Es gibt so ein, also das wäre erstmal jetzt nicht im ersten Monat das vielleicht direkt hin, das ist ein bisschen erstmal, du musst die Übungen neuronal lernen und dann passiert dir erst so der richtige Muskelaufbau, ne? Oder vielleicht baust du ja Muskeln auf, aber du hast erstmal ein bisschen mehr Ermüdung dadurch drin in der Bewegung und dadurch zeigt sich das vielleicht ein bisschen verzögert. Ich bin jetzt auch, für mich habe ich, glaube ich, jetzt so langsam die Regel aufgestellt, dass man den Sachen immer 2 Blöcke Zeit gibt, um sich zu zeigen, was dann natürlich auch alles wieder ein bisschen schwieriger macht, aber ich habe irgendwo, ich glaube, das war hier bei Pound for Pound Coaching, da hat einer gesagt, er reagiert quasi erst, wenn er 2-mal einen Downward Trend sieht. Also bei einer schlechten Session sagt er nichts, aber wenn so 2 schlechte Sessions Folge kommen, dann guckt man schon mal genauer hin. Oder wenn halt man eine Veränderung macht und es sieht einmal erstmal schlechter aus, dann guckt man erstmal. Oder man stagniert für einen Block, guckt man erstmal. Aber wenn das jetzt 2-mal nacheinander passiert, dann passt man an. Mal vorausgesetzt, klar, ich warte natürlich jetzt erstmal einen Block so oder sowas. Und dann gucke ich beim zweiten, ob es läuft. Aber die Frage ist dann, und die hat Mike Tuscherer kritisch mal gestellt, die fand ich ganz interessant. Wenn ich meine Kraftwork drin habe, also meine Triples, 5er, von mir aus 6er, weißt du, irgendwie so in der Range. Wenn ich 1-2 Singles die Woche drin habe, in der Bank zum Beispiel, und jetzt mache ich mehr Trizepsvolumen rein, über 2 Blöcke, was soll denn noch passieren, dass sich das im Single zeigt? Und was soll dich dann über ein Jahr passieren? Also entweder machst du ja da so gut wie gar keine Gains mit in deinem, also wenn du sagst, okay, das dauert einfach ewig, was erwarte ich denn dann halt, 5 Kilo drauf zu machen in einem Jahr? Und das wäre ja auch wiederum die Frage, die meiste Hypertrophie hättest du ja dann wahrscheinlich eher in den ersten paar Monaten, ne? Und was ich, glaube ich, oft auch sehe, ist, dass es entweder nicht genug war, dass man halt vielleicht gar keine krasse Hypertrophie gemacht hat. Manche Athleten, ne? Bei manchen funktioniert es einfach, bingo, alles cool. Aber vielleicht macht man auch die falsche Übung oder zu wenig? Und da vielleicht sollte man das öfter mal kritisch hinterfragen, ob das halt auch, also dass man hat eine Theorie, was ist das Problem, man hat eine Umsetzung, dass man aber auch das Resultat dann checkt und sagt, hey, vielleicht war meine Theorie falsch oder vielleicht mal meine Umsetzung halt nicht gut.
Ja, da bin
oder
ich.
Oder die vom Athleten, die Umsetzung.
Da bin ich, also wenn, dann ist es ja immer der Athlet, weil ich bin ja perfekt. Das ist ja logisch. Aber da bin ich immer so hin und her gerissen zwischen zwei Lagern. Nämlich einerseits so, wenn wir jetzt gerade dieses Chest-Press-Ding weiterspielen, brauchen wir vielleicht eine spezifischere Bankassistenz. Also vielleicht statt einer Flat-Chest-Press, vielleicht brauchen wir ja eine Decline-Chest-Press, weil da haben wir einen ähnlichen Winkel, wie wenn wir die Langhantel wegdrücken über den Arch. Und dann bin ich aber andererseits, und da tendiere ich mittlerweile auch, muss ich sagen, einfach mehr zu hin, ist, es ist nicht die, oder es ist selten, sag ich mal, die Übungsauswahl, sondern es ist sehr oft einfach der Effort vom Athleten, den er in diese Übung reingibt und die auch langfristig diesen Effort gibt. Das ist jetzt natürlich ein komplett biased mit Stichprobe NS1 Ding, aber ich habe jetzt zum Beispiel dieselbe Chest Press, glaube ich, dieses Jahr jede Woche gemacht. Und so dieselbe Shoulder Press jede Woche einfach gemacht, mit genau so selbe Volumensätze und sonst was, und ich kann die immer noch leveln.
Das wollte ich sagen, ja.
Und so, natürlich, du fängst dann an, okay, dann hänge ich mir halt da jetzt so eine 1,25er Scheibe noch zusätzlich an den Pin ran, weil die 2,5er ist vielleicht gerade zu groß, aber trotzdem gibst du dir da extrem Mühe, dass du die progressiv verbesserst. Und da denke ich mir so oft dann, brauchen wir jetzt wirklich eine spezifischere Assistenz für die Bank zum Beispiel? Oder reicht's einfach, wenn du dir wirklich für diese 2 Sätze die Woche über ein Jahr zum Beispiel den Arsch aufreißt? Da ist dann halt die Frage, wie, also macht sich das wirklich bemerkbar? Sieht man das wirklich extrem gut? Weiß ich nicht.
Du, da hat, du sagst da ja schon, jetzt auch noch, es wär ja schon ein Hinweis, wenn du dich halt auch nach dem dritten Block noch steigern kannst.
Ja,
oder vielleicht dauert es mal länger. Und ich glaube, das ist aber übel wichtig, weil ich halt auch dann öfter mal die Assistenz mal aufklappe bei Athleten und sehe,
ja,
du hast hier 6 bis 10 Reps und machst seit 4 Wochen 10 Reps, jeden Satz mit dem gleichen Gewicht, gleiche Reps in Reserve. So, was machst du hier für einen Quatsch? Stell dir mal vor, du würdest das bei deinem Comsquad machen. Du nimmst jetzt sofort das schwerere Gewicht und ich gebe dir jede Woche 2,5 Kilo mehr, bis du halt nur noch 4 Wiederholungen schaffst und dann wissen wir, es war zu schwer. Und meistens, guess what, die fallen nicht aus dem Wiederholungsbereich raus, obwohl wir am Ende vom Block, weiß ich nicht, 20% mehr nehmen, so in den Kurzhanteln. Und ich finde aber, das ist ja ein Punkt, wie du es überprüfen kannst. Dann kannst du ja zumindest erstmal überprüfen, stimmt der Ausführungspart, ne? Dann kannst du ja vielleicht immer noch sagen, die Hypothese ist falsch. Vielleicht liegt nichts an der Muskelmasse von der Schulter. Aber wenn die gar keine Schultermuskulatur aufbauen, gar keinen Fortschritt machen in der Schulterpress, dann muss man das vielleicht auch öfter überprüfen, ne? Und die Frage ist, kann man sowas vielleicht auch bei so Sachen wie kontralateralen Split-Squats machen, wenn man sagt, okay, ich will Innenrotation verbessern. Ja, da macht man ja das und dann wird das besser. Und dann ist das so ein dogmatisches, ich glaube jetzt einfach mal dran, dass es so funktionieren wird. Aber ich weiß gar nicht, ob man das überprüft. Und bei Split-Squat, glaube ich, die meisten Coaches schreiben halt einfach rein, Bulgarians, gucken die sich nicht einmal an. Und ich finde, du kannst da halt, ja, super schlechte Technik machen, die überhaupt keinen, also dich einfach reinfallen lassen und einfach ballern und du reißt ja halt halb den Adduktor ab. Aber da ist vielleicht auch so eine Frage, dass, wenn du zum Beispiel eine Imbalance hast, ne, links alles easy, pusht, rechts viel, viel schwerer und dir reißt halb der Adduktor ab, ne, dann wäre das ja so ein offensichtlicher Grund, auch warum man vielleicht genau das machen sollte. Aber da muss man ja auch überprüfen, wird's besser. Weißt du, was ich meine? Und auch so eine Frage, wie kriegt man das vielleicht auch über die Kompbeuge übertragen oder gecheckt, ob das da besser läuft? Hast du da Gedanken, Falk, wie man das vielleicht noch besser testen kann? Und ob man, sag mal, vielleicht macht man auch einfach zu wenig. Für einen reichen vielleicht 2 Sätze Split Squats, der andere braucht vielleicht 2-mal die Woche Split Squats oder der braucht vielleicht eine andere Übung, weil die bei ihm nicht fruchtet, weil er sie entweder nicht ausführen kann, weil er zu doof ist, weil die Übung zu nervig für ihn ist und er die dann immer hinrotzt oder weil es vielleicht wirklich die falsche Übung ist. Und wie man das so ein bisschen mehr auch checkt und überprüft und auch ein bisschen kritisch hinterfragt, freue ich mich dann noch ein bisschen.
Ja, also bin da natürlich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen möchte ich ja, dass es funktioniert und glaube dann auch sehr dran. aber versucht dann auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen dieses hyperkritische Auge drauf zu werfen und bin da so, ja, also muss es jetzt wirklich sein, ich würde jetzt nochmal den Callback ganz zum Anfang machen. Ich hatte nämlich eine Phase, wo ich solche Übungen, die relativ viel Stabilität erfordern, eigentlich fast kategorisch rausgeschmissen habe und mir dachte, ja, so Stabilität.
Also du meinst, die wenig Stabilität haben und die dich dann fordern in der Stabilisierung.
Genau.
Okay.
Die Stabilität fordern, aber folglich dann auch fördern. Und dann war ich da immer so eingestellt, dass ich mir dachte, die Beuge wird es an sich als Stabilitätsstimulus schon reißen, das wird schon passen. Und wir versuchen den Rest einfach möglichst in Hypertrophie zu stecken. Und ja, von mir aus ist dann halt ein Split Squat eine weniger gute Hypertrophie-Übung im Vergleich zu einer Hex Squat oder einer auch Leg Extension, also wenn wir rein von Hypertrophie sprechen. Und hab das dann so eher vermieden. Dann vor einigen Monaten hat sich das dann aber wieder so ein bisschen gekippt und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht hilft uns das ja tatsächlich einfach zum einen das, was Kona gesagt hat, dieses Positionsgefühl zu verbessern, das einfach so perzeptiv zu fördern und dadurch dann einfach irgendwie einen Übertrag auf die Beuge zu kriegen. Jetzt hieß es ja aber auch im Mentorship, dass nicht nur das der Fall wäre, sondern man auch ja einfach diese Stabilität, eine direkte Korrelation mit der Beugeleistung hat oder die Verbesserung der Stabilität. Und ja, da würde ich mich da anschließen. Ich finde es super schwer zu überprüfen. Ich habe ein paar Leute, bei denen ich Split Squats in verschiedenen Variationen drin habe, um halt eben den Fußdruck zu bearbeiten und sehe da seit Wochen, Monaten, Monaten vielleicht nicht, aber seit einigen Wochen auf jeden Fall überhaupt keine Veränderung und frage mich dann, also bringt es das jetzt wirklich oder ist es so sloppy Ausführung? Da muss man dann halt wirklich sehr hinterher sein und nachfragen und checken. Also schlägt dann schon wieder so in deine Kerbe. Aber ja, ich glaube, es ist auch manchmal sind die Leute dann auch so ein bisschen stiefmütterlich damit und machen halt so, ja, Split Squats, Hauptsache es tut weh. Aber
du kannst es halt trippeln, nicht
und
ne?
Da machen das wir dann, genau, du kannst es halt voll. Und da ist es dann so ein bisschen wie beim Heben. Ja, ich mache das einfach irgendwie und habe aber eigentlich gar keine Lust dafür zu arbeiten, sondern ich bringe mich jetzt in eine Position unten im Setup und der Rest wird schon passen. Und vergiss dann aber, dass man aus dieser Position, die man da sich unten erarbeitet, die dann auch noch weiterhin erkämpfen muss über den Lift, damit die auch die Wirkung hat, die sie haben soll. Und nicht, ich habe jetzt meine Hüfte zwar einen halben Zentimeter höher, aber mach's trotzdem alles genauso wie sonst auch immer. Und ja, auch so ein Split Squat ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, sich mal ein bisschen mehr technisch zu checken im Training und nochmal mehr um Position zu kämpfen.
Also ich finde es selten, dass jetzt ein Split-Squat eine Übung sein sollte, bei der man sich groß sagt, boah, die mache ich jetzt hier aus Bodybuilding-Gründen und baller da einfach so viel Gewicht, wie es geht. Weil, was wir ja alle wissen, was passiert, so du steigerst dich dann Woche für Woche, setzt dich aber von mir aus immer weiter zum Beispiel auf das hintere Bein in dem Split-Squat, belastest dann, du hast wenig ROM im vorderen Bein. Also man kann das ja auf so viele Art und Weise cheaten. Deswegen, muss ich ehrlich auch sagen, bin ich ein sehr großer Freund immer von Maschinentraining, einfach weil das recht straightforward ist und du kannst da, ich sag mal, relativ wenig falsch machen.
Hypertrophie meinst du jetzt, ne?
Richtig, genau. Ja. Aber gleichzeitig haben die dann eben auch sehr oft das Problem, dass du dann da einfach recht wenig Positioning-Sachen abarbeiten kannst. Und jetzt nochmal ein riesiger Haken zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. So, ob man, yes, ein riesiger Haken zurück, ein riesiger
Callback, habe ich gehört.
Wir schlagen einen.
Oder wir schlagen einen Bogen. Das können wir auch machen.
Ja, stimmt. Okay, ich werfe die eine Minute zurück aus zu der Frage davor, als Maxi das gefragt hatte, ob man das in der Beuge sieht. Ich finde, da Also, das ist schwer, das zu optisch zu sehen. Also gerade bei so Foot-Pressure-Sachen. Ich finde aber oft sind es dann so Sachen, wo die Athleten selber merken, ja, ich spüre jetzt einfach viel oder ich spüre mehr, wie ich einen richtigen Druck geben muss oder wie ich einen richtigen Druckpunkt geben kann, wie ich eventuell von unten auch diesen Druck auf, sag ich mal, der Innenkante halten kann und nicht sofort nach außen kippe. Ist halt die Frage, ist es jetzt 1:1 auf so einen Split-Squat zurückzuführen zum Beispiel? Aber es wird auf jeden Fall, also anscheinend sind ja irgendwelche Interventionen, die man dahingehend macht, egal ob es jetzt Cueing oder mit den Übungen ist, haben ja irgendwo einen Erfolg. Und ich finde, das sollte man dann schon erkennen können. Also einfach nur eine Übung zu machen, weil die macht ja jeder und die sollte im Plan sein, ist halt auch Quatsch. So, das ist ja die Standardsache, die wir auch oft sagen oder oft bemängelt haben, schon eine Übung zu machen, nur weil man eine Übung macht, ist natürlich sinnlos. So, das sollte alles schon irgendwo zielführend sein.
Also ich fand es auch gut, dass du es nochmal unterschieden hast, dass es eigentlich nur für Positioning so zielführend ist, Bulgarians, oder hauptsächlich, weil es sich genauso, deswegen mache ich dir jetzt immer Tempo, das war für mich auch immer dann erstmal, dass man es wirklich auch unterscheidet, dass es hier um Kontrolle geht und Fußdruck. Wenn du dich halt reinplumpsen lässt, dann wirst du auch keinen Fußdruck lernen. Und das einfach da genauso machst, wie das problematisch vielleicht in der Beuge ist, dass du immer, ja, weiß ich nicht, komplett die Außenkante verlierst und einfach nach innen klappst alles. Wenn du das halt beim Bulgarian genauso machst und dich einfach nur reinfallen lässt, dann wirst du da auch nicht besser. Und ich glaube, du hast da eine gute Sache gesagt, die ich halt wahrscheinlich auch so sehe und mir mehr vorne nehmen will, dass man halt mit dem Athleten redet einfach, ne? Guck mal, das ist das Ziel der Übung und wir werden am Ende vom Block drüber quatschen, ob du das Gefühl hast, wir haben das Ziel damit mehr erreicht. Weil meistens, ich habe Leute zum Beispiel Pronationsdrills gegeben, weil die wirklich sich so in den Boden festkrallen mit einem Fuß. Und das siehst du dann auch bei den Split-Squat-Variationen, wie der manchmal so zittert und dann immer sich mehr hochkrallt und dagegen kämpft. Und ich habe einige, die sagen, hey, sofort viel besseres Gefühl gehabt, verstehe jetzt sofort, was der Fuß machen muss. Ich habe vorher immer den festgehalten und jetzt kann ich den viel mehr entspannen. Andere, hey, irgendwie, wir machen das seit 2 Blöcken. Ich habe das Gefühl, das bringt's nicht. Und ich finde, diese Unterhaltung zu haben, ist halt super wichtig und nicht so, ja, nee, mach es einfach weiter und du musst es mehr anstrengen oder so. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und dass man den Grund versteht, weil ich hatte jetzt Goblet Squats immer als Warm-up drin. Manchmal auch so mit Toe-Off und da haben wir ja ein paar Sachen, mit Rampen quasi. Und die sind auch alle mit Tempo. Und seit wir in dem letzten Lecture da dieses Thema hatten mit der Stabilität und dass manchen diese Stabilität in der tiefen Beuge fehlt und dass es halt oft so aussieht, dass sie sich dann einfach fallen lassen, das letzte Stückchen. Kennt ihr das? Nicht so, Leute, ich habe ja auch eine Divebomb-Kniebeuge gehabt, aber du siehst bei vielen, die gehen so langsam runter und das letzte Stückchen lassen sich so fallen und fangen sich so auf. Und dass das ein Problem der Kraftaufnahme und Stabilisation in der wahrscheinlich tiefen Innenrotation ist, ne? Dass die nicht so weit gut innenrotieren können, verlieren die Kontrolle und dann lassen sich halt schnell plumpsen, um wieder rauszubouncen, da schnell aus dem Loch. Das war für mich so ein Aha-Moment. Und dann zu sagen, das trainieren wir mit diesen Split Squats und das trainieren wir mit den Goblet Squats, weil guck mal da, gehst du mit leichtem Gewicht runter und unten wirst du dann auch so shaky. Und dann zu sagen, ah, okay, das üben wir da, jetzt kann ich die Goblet Squats viel bewusster machen und versuche halt wirklich dann eher langsamer zu werden in der Bottom Position und dann genau auf dem Midfoot zu bleiben, Kontrolle zu haben und nicht irgendwo den Druck in den Quads zu verlieren oder so. Und dann kann ich das auch mehr in der Beuge sagen, okay, jetzt machst du das genau wie bei den Goblet Squats und dann merke ich auch, okay, ich werde erstmal bei mittleren Gewichten stabiler unten und dann wird man auch irgendwann bei schwereren. Und dieses, das so ein bisschen nachzuvollziehen und dann vielleicht auch zu sehen, hey, bei Split Squats klappt super, aber bei der Beuge, zum Beispiel bei der normalen Beuge habe ich immer noch unten keine Kontrolle, dass man da sagt, okay, dann müssen wir vielleicht so eine Tempobeuge noch installieren zwischendurch oder eine Pause Squat, wo du genau dich darauf fokussierst, nicht einfach nur, oh, ich lass mich runterfallen, chill kurz, jetzt krüppel ich mich raus, sondern dass man genau versucht, diesen Übertrag dann mitzunehmen. Das probiere ich gerade, aber es ist halt, man merkt so, okay, es muss wirklich da viel mehr, glaube ich, geredet werden und ja, vielleicht noch mehr so eine klare Zielsetzung am Anfang vom Block und am Ende ist wichtig, aber kleines Projekt gerade.
Kleines gut. Ich wollte noch mal zu dem Thema Hypertrophie oder Hypertrophie-Stimulus bei den Split Squats was sagen. Ich habe die ja jetzt seit ein paar Blöcken drin und auch mit Tempo und holy shit, also ich habe ja vorher Blood Flow Restricted Leg Extensions gemacht, auch mit Tempo. Und ich würde sagen, also das Gefühl nach diesen Split Squats, die ich jetzt aktuell mache, ist ähnlich schlimm wie nach den Blood Flow Restricted Leg Extensions. Also meine Quads sind komplett frittiert. Also ich habe schon den Eindruck, es kommt da sehr an. Deshalb, ja, vielleicht sind die Split Squats auch als Hypertrophieübung nicht ganz so zu unterschätzen. Vielleicht ist es nicht der primäre Sinn und Zweck dieser Übung. Das ist auch in Ordnung, denke ich. Ist auch nicht unbedingt notwendig. Aber ich glaube und ich denke, das ist so mein Ziel, jetzt aktuell Übungen zu finden, und da schlägt die auch mit rein, die möglichst viel sehr gut abdecken. Also Position, Hypertrophie, Stabilität, dass man sowas einfach ein bisschen besser kompakt trainiert, als zu sagen, naja, wir machen jetzt für Stabilität einfach nur noch Pronationsdrills zum Beispiel, oder für Position nur noch Pronationsdrills, machen für Stabilität von mir aus nur noch irgendwelche Psoas Marches, und fürs Beugen machen wir nur noch Beuge, sondern wir schauen, dass wir ja eben so einen Split Squat wählen oder wie wir vor einigen Folgen schon mal gesagt haben, sowas wie Heavy Single Arm Dumbbell Rows und sowas, wo du einfach viele Qualitäten sehr gut abgedeckt bekommst und halt auch ein bisschen zeitsparsam und ressourcensparender mit den Kapazitäten der Leuten umgehst. Ich denke, damit wird man langfristig einfach besser fahren, als alles super stark aufzudröseln und dann halt pro Trainingstag 30 Warm-ups zu programmen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Also wir hatten ja bei Maxi jetzt Anfang des Jahres oder eigentlich das ganze letzte Jahr die Situation mit seiner Verletzung. Und da ist es dann schon nochmal ein bisschen was anderes. Wenn ich aber einen an sich gesunden Athleten habe, der vielleicht ein, zwei Zwickerchen und Wehwehchen hat, an denen man ansetzen sollte, anderes Thema, aber ne, dann müssen wir, denke ich, auch als Coaches uns so ein bisschen in die Pflicht nehmen, da ein bisschen respektvoller mit der Zeit umzugehen und auch mit den Ressourcen. Und ich denke auch, es wird langfristig das Beste sein, weil sonst verlierst du die Leute, die dann sagen, naja, ich habe halt keine Lust, eine Dreiviertelstunde Warm-up zu machen, einfach damit ich irgendwann mal Bank drücken kann, zum Beispiel.
Ja, ich denke, es gibt vielleicht, weiß nicht, fallen noch ein paar Sachen ein, die man vielleicht mal den Hörern mitgeben kann. Ich mag auch so Sachen wie Copenhagen Planks, wenn man da keinen Innenrotationsdrill extra macht, sondern man kann gleichzeitig ein bisschen Core, auch mal Side-Ups trainieren und dann ein bisschen Innenrotation. Ich finde, Bulgarians ist auch so ein super Beispiel, ne? Wenn man die halt kontralateral oder ipsilateral belädt, also einhändig, je nachdem, wie die meisten wahrscheinlich erstmal als Go-To einfach kontralateral, also wenn das linke Bein vorne ist, in der rechten Hand das Gewicht, wenn das rechte Bein vorne ist, in der linken Hand, um einfach die Innenrotation zu verbessern, ein bisschen besser in der tiefen Position Kraft zu generieren, zu stabilisieren. Super Übung. Ich würde auch, glaube ich, da eher zu normalen Split Squats oder halt Front Foot Elevated tendieren. Vielleicht erstmal mit normalen
und
dann Foot Front Elevated. Nicht, weil Bulgarians schlecht sind. Die haben, die sind zum Beispiel deutlich besser, wenn jemand sehr auf der Ferse ist und mehr Vorderfußdruck braucht. Sind die ein gutes Tool, aber da halt auch kontrolliert und nicht einfach nur sinnlos nach vorne sich reinfallen lassen ins Knie. Sollte trotzdem ein Split Squat sein. Ja. Das sind, glaube ich, ganz gute Tools. Fällt euch noch was ein? Heavy Rows für Side-Abs und gleichzeitig ein bisschen Rücken aufpumpen.
Heavy Rows sind gut. Ich finde eine gute Auswahl an Armübungen immer sinnvoll. Also alles, was so Bizeps-mäßig, Behind the Back, Preacher Curls, solche Geschichten. Also gut gemacht natürlich. Eine gute High-Row-Single-Arm-Lat-Geschichten sind immer sehr, sehr geil.
Chest-Supported-Lat-Geschichten finde ich sehr, sehr geil.
Chest-Supported, auch sehr gut.
Dips und Chin-Ups, ne, haben wir auch gemerkt, gute Movements für, ja, für wie heißt es auf Deutsch? Schlüsselbein-Beweglichkeit, wenn das zu steif ist, oft
die Clavicula.
die Clavicular oft muss dann halt die Schulter halt overtime noch mehr Mobilität irgendwo hernehmen, wenn sich da gar nichts bewegt im Schlüsselbein. Und yep. da einfach um diesen vollen Armflexion und Extensions-Arc abzutrainieren und das halt nicht mit einer vielleicht Front Raise und einem Pullover zu machen. Chin-Ups so vorm Körper und Dips sind da ein sehr gutes Tool. Und die sind auch super natürlich für Hypertrophie.
Was auch super für Hypertrophie ist, ist Coaching bei uns. Meldet euch über Instagram. Ihr findet unsere Handles in den Shownotes. Ansonsten hier nochmal @falk.incredible, kona_dh, maxi_producer, birdgang.powerlifting. Ja, bei Maxi und mir kommt ihr auf die Wartelisten. Bei Kona könnt ihr sofort starten. Also checkt da ein. Lasst euch coachen qualitativ. Das lohnt sich. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder im Birdgang Powerlifting Podcast. Sir. Vielen, vielen Dank an euch zwei fürs wieder sehr aktive Mitmachen. Vielen Dank an mich, dass ich mir das angehört habe. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und
das ist bescheuert.
Lasst 5 Sterne da. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssikowski.
Macht's gut.